Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 mit Kontext, am Mikrofon begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Mein Gast ist heute einer der bedeutendsten Historiker der Gegenwart. Zu Gast ist Ian Kershaw, Professor für moderne Geschichte an der University of Sheffield und Autor der großen zweibändigen Biografie über Adolf Hitler, die als Meisterwerk der modernen Geschichtsschreibung gilt. Kershaws neuestes, soeben erschienenes Buch heißt Wendepunkte und beschreibt auf gut 700 Seiten 10 Schlüsselentscheidungen im Zweiten Weltkrieg. Mr. Kershaw, Sie bezeichnen ja im Rückblick auf das 20. Jahrhundert diesen Zweiten Weltkrieg als die absolut prägende Periode. Was unterscheidet ihn historisch von der sogenannten Urkatastrophe vom Ersten Weltkrieg?
Die unmittelbaren Folgen des Ersten Weltkrieges dauerten dann nicht so lange an. Die führten mehr oder weniger direkt zum Zweiten Weltkrieg. Also man könnte sagen, der Zweite Weltkrieg sei die Vollendung des Ersten Weltkriegs in gewisser Weise. Also wenn man dann sich umschaut in Europa in den 20er und 30er Jahren, dann sieht man, dass die politischen Folgen des Ersten Weltkrieges nicht von langer Dauer waren. Die neu gefundenen Demokratien gingen rasch zugrunde. Es bröckelte alles dann rasch ab politisch. Und der Weg führte dann natürlich im Laufe der 30er Jahre dann zum Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg hat die Welt, glaube ich, gründlicher verändert. Es kamen dann zwei Supermächte auf. Die haben den Kontinent Europas dann beherrscht, 40 Jahre lang. Also man könnte fast sagen, dass die Wende 89-90 erst das Ende der Nachkriegsperiode war. Also wir sind jetzt in der Nachkriegszeit. Also der Zweite Weltkrieg hat die Welt fundamental verändert und wir leben jetzt auch mit diesen Veränderungen. Und abgesehen davon haben wir jetzt Mentalitäten, die sich auch grundlegend geändert haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wenn man zurückblickt, dann sieht man, dass auch der Genozid, der ein integraler Teil dieses Zweiten Weltkrieges, unsere Mentalitäten und unsere Einstellungen vollkommen verändert hat. Es gibt natürlich Rassismus auf der Welt, das ist nicht zu verleugnen und es wird wohl immer Rassismus geben. Aber dass eine rassistische Doktrin einen Staat jetzt beherrschen könnte, so wie damals in Deutschland, das ist jetzt unmöglich, jedenfalls in Europa. Also unsere Einstellungen, also Behinderten gegenüber, ethnischen Minderheiten gegenüber, sind alle irgendwie teilweise jedenfalls beeinflusst worden von dem Genozid an den Juden dann im Zweiten Weltkrieg. Insofern sind die Veränderungen meines Erachtens viel gravierender gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg als nach dem Ersten.
Also diese lange Phase hat Gott sei Dank nicht in einen Dritten Weltkrieg gemündet, was ja auch möglich gewesen wäre, wenn man sich die Phase zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg anschaut. Sie haben gerade schon den Genozid erwähnt. Also das war ja nun wahrscheinlich das einschneidendste Ereignis der Hitlerzeit, die Judenvernichtung. Glauben Sie denn wirklich, dass dieser Holocaust als Ereignis sich bei den Menschen so eingeprägt hat, dass sowas auch nicht mehr passieren wird?
Langsam schon, ja. Es hat lange Zeit gedauert, bis man sich richtig mit dem Holocaust, wie wir das jetzt nennen, befasst. So lange, bis wir uns damit befasst haben. Also wenn man das zur Kenntnis nimmt, hat bis in die 80er Jahre hinein eigentlich recht wenig bei der Forschung des Holocaust passiert. Ich war 1979 auf einer Tagung in der Nähe von London über den Führerstaat und ich habe Grund gehabt, in letzter Zeit die Beiträge zu dieser Tagung nochmal anzugucken. Stellen wir das mal vor, Konferenz über den Führerstaat, alle namhaften deutschen Historiker waren dabei. Es gab überhaupt keinen Beitrag in dieser Tagung 1979, keinen Beitrag zum Holocaust und keinen Beitrag zum Zweiten Weltkrieg. Unglaublich, aber so war es halt. Es entwickelte sich ganz spät, das Interesse an dem Holocaust. Aber inzwischen hat das sicherlich unsere Welt, unsere Mentalitäten, unsere Einstellungen sehr bedeutend geprägt.
In diese von Ihnen beschriebene prägende Periode fiel ja auch der japanisch-chinesische Krieg. Also 1937 überfiel Japan China, dann 1939 überfiel Deutschland Polen. Und Sie schreiben, Mr. Kershaw, in Ihrem Buch, Kennzeichen dieser beiden Kriege seien ganz furchtbare Gräueltaten gewesen. Wie kann denn der Historiker diese neue Dimension von Brutalität erklären?
Also Brutalitäten hat es natürlich immer gegeben bei Kriegen. Das war im Grunde genommen nichts Neues. Aber ich glaube, der Erste Weltkrieg war hier auch eine Urkatastrophe, hat dann auch diesen Gräueltaten neue Dimensionen gegeben. Nicht zuletzt, weil die modernen Technologien, das jetzt auf andere Weise erlaubten. Also wir hatten in dem Ersten Weltkrieg mit dem Genozid an den Armeniern zu tun. Natürlich hat es dann sehr große Gräueltaten in der Periode vor dem Ersten Weltkrieg gegeben, auf dem Balkan und so weiter. Aber dieser Genozid hat dann neue Maßstäbe an Unmenschlichkeit gesetzt. Das wurde dann nach dem Ersten Weltkrieg fortgesetzt. Diese nationalen Rivalitäten hatten auch dazu viel beigetragen, dass man jetzt mit ganz neuen Dimensionen an völkermörderischen Tendenzen dann, dass man diese ganz neuen Maßstäbe hatte.
Wir hatten in dieser prägenden Periode der Weltgeschichte, also die Kriege in Asien haben wir gerade erwähnt, wir hatten Kriege in Europa, Amerika machte sich schon bereit, in den Krieg einzusteigen. Also die ganze Welt war sehr rasch und sehr plötzlich einbezogen nach diesem anfänglichen Schockzustand, den Nazi-Deutschland ausgelöst hatte. Wie kam es zu diesem plötzlichen Weltbrand?
Ja, das entwickelte sich natürlich aus dem wirtschaftlichen Kollaps dann in Anfang der 30er Jahre. Das schürte dann natürlich den politischen Radikalismus und Militarismus. Länder wie Deutschland, Italien und Japan, also nennen wir dann die drei, die am meisten aggressive Länder in den 30er Jahren, die fühlten sich als Habernichtsnationen. Wiederum kehren wir dann zu dem Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe zurück. So, diese Nationen gingen, selbst wenn die theoretisch als Sieger wie Italien aus dem Ersten Weltkrieg ausgegangen sind, nach der eigenen Einstellung waren sie Habernichtsnationen, die waren völlig abhängig von den Siegermächten, von Großbritannien und von den USA. Und in Japan fühlte man sich das sehr stark, diese Abhängigkeit von den USA, Abhängigkeit von Erdöl, von Metall, aber die fühlten sich fast wie Sklaven von den USA und wollten dann diesen Joch dann brechen. Das sieht man genauso mit Italien im Mittelmeerraum oder Deutschland in Europa überhaupt, dass sie dann von den Siegermächten irgendwie nach deren Mentalitäten runtergehalten wurden und keine Chancen hatten, dann wieder hochzukommen. Also der Militarismus konnte davon natürlich sehr stark profitieren. In Japan kam dieser Militarismus in der Weltwirtschaftskrise hoch. Und das hat dann die demokratischen Strukturen, die sowieso wackelig waren in Japan, hat diese demokratischen Strukturen dann mehr oder weniger zerstört. In Deutschland wissen wir, wie das gegangen ist Anfang der 30er Jahre mit dem Aufstieg Hitlers. Mussolini hat bald nach dem Ersten Weltkrieg die Macht übernommen in Italien. Also man hat dann mit diesen ganz neuen, aggressiv strebenden militärischen Kräften zu tun. Und die Demokratien und die aus dem Ersten Weltkrieg herausgegangenen neuen politischen Strukturen waren nicht stark genug, um das wettzumachen. Die größten Demokratien wie Frankreich und Großbritannien hatten ihre eigenen Probleme. Großbritannien hatte auch eine Wirtschaftskrise, fühlte sich finanziell nicht stark genug, um das Empire in allen Teilen der Welt aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Und deswegen war in einer sehr schwachen Position, als Deutschland ihre Kraft dann zeigte gegen Ende der 30er Jahre. Also daher entstammte dann natürlich die Appeasement-Politik Chamberlains.
Sie haben geforscht, Mr. Kershaw, für Ihr Buch Wendepunkte in der Zeit zwischen dem Mai 1940 und dem Dezember 1941. In dieser Zeit sind mehrere eng miteinander verknüpfte politische Entscheidungen gefallen, die dann dramatische militärische Folgen auch hatten. Sie schreiben aber auch von schicksalhaften Entscheidungen. Was bedeutet denn Schicksal in der Geschichte?
Der englische Titel lautete nicht Wendepunkte, also es heißt Turning Points im Englischen, sondern Fateful Choices. Also Choices, das sind Optionen, die vorhanden waren, wo man Entscheidungen getroffen hatten, wo man mit Alternativen konfrontiert wurde und wo diese Entscheidungen eigentlich weitreichende Folgen hatten. Das ist ungefähr, was fateful im Englischen bedeutet. Also schicksalhaft ist vielleicht, geht ein bisschen weiter im Deutschen. Also wir reden nicht von Entscheidungen, die vom Schicksal bestimmt wurden.
Sondern das ist immer menschengemacht.
Ja, sondern von wichtigen Entscheidungen, bedeutenden Entscheidungen, die natürlich das Schicksal dann sozusagen weiter bestimmten. Und wie Sie sagten, also mein Hauptanliegen war, bei diesem Buch zu zeigen, wie diese Kette von Entscheidungen, so miteinander verknüpft, wie Sie sagen, dass eine Entscheidung zur nächsten führt fast, dass diese Entscheidungen in einem von 6 Ländern innerhalb von 19 Monaten den Verlauf des Zweiten Weltkrieges bestimmt hatten. Und wie die Staatsmänner von diesen 6 Ländern, also Großbritannien, Deutschland, Italien, USA, Sowjetunion und Japan, wie sie durch ihre Entscheidungen dafür sorgen, dass 2 Konflikte, 2 Kriege in Europa und im Fernen Osten dann schließlich zu einem kolossalen globalen Konflikt kamen.
Wir betrachten ja Geschichte konventionell oft als etwas Zwangsläufiges, also dass die Dinge irgendwo unausweichlich passieren. Und bei Ihnen ist es jetzt so, das ist das Interessante, finde ich, an dem Buch, Sie schreiben, ganz vieles hätte auch anders laufen können.
Ja, ich wollte versuchen, mich in die Lage der damals Handelnden zurückzuversetzen. Dass wir, wie Sie sagen, vor allen Dingen, glaube ich, was den Zweiten Weltkrieg angeht, gehen meistens davon aus, dass das ist gekommen, wie es kommen musste. Und ich wollte dann versuchen zu zeigen, wie die damaligen Akteure auf die Situation reagiert haben. Die wussten natürlich nicht, wie es weiterkommen würde. Die mussten aber handeln und die wurden mit Alternativen oder Optionen konfrontiert. Die haben sich für das oder jenes entschieden. Ich versuchte in dem Buch zu zeigen, warum diese Option und nicht jener dann adoptiert wurde. Und das war irgendwie für mich beim Schreiben das Spannende an dem Buch zu sehen, aus den Augen der damals Handelnden, wie sah die Lage aus. Für uns ist das natürlich eine vollendete Story, für sie war die Zukunft noch offen. Und das muss man irgendwie versuchen zu rekonstruieren.
Und 10 solcher Entschlüsse haben Sie rekonstruiert, entscheidende Entschlüsse für die Menschheitsgeschichte. 3 davon, die wohl weitreichendsten, wurden vom Hitlerregime gefasst. Der Angriff auf die Sowjetunion, die Kriegserklärung gegen die Vereinigten Staaten und die Ermordung der Juden. War es denn die hauptsächliche, wir haben vorhin schon vom Holocaust geredet, war es die hauptsächliche, sagen wir mal, Mission von Adolf Hitler, die Juden auszulöschen, und hat er wegen dieser Mission dann diesen Weltbrand entfacht?
Die Zerstörung der Macht der Juden war für Hitler immer ein ganz zentrales Motiv. Der hat bekanntlich den Juden die Schuld für den Ersten Weltkrieg in die Schuhe geschoben. Der sah den Zweiten Weltkrieg als unvollendete Arbeit an dem Ersten Weltkrieg, also sozusagen um das Ergebnis des Ersten Weltkriegs umzukehren. Und dadurch gehörte dann die Vernichtung der Juden, die physische Vernichtung der Juden. Und deswegen wollte ich dann unbedingt dieses letzte Kapitel in dem Buch mit einbeziehen in eine Geschichte von politischen Kriegsentscheidungen. Denn das war ein zentraler Bestandteil des Krieges nach Hitlers eigener Perspektive. Man kann nicht sagen, dass er einen Zweiten Weltkrieg führen musste, nur um die Juden zu zerstören. Das ging um mehr als das. Aber das war trotzdem ein ganz zentraler Punkt bei dem Zweiten Weltkrieg. Es war nicht so abgetrennt von dem Weltkrieg, sondern es war ein zentraler Bestandteil davon.
In dieser Periode, die Sie untersuchen, sind die Deutschen ja sehr stark auf dem Vormarsch überall. Sie beschreiben auch die ungeheure Dynamik der deutschen Entscheidungen damals. Kann man denn sagen, dass in dieser entscheidenden Phase die demokratischen Staaten wie England, USA, wegen der Langwierigkeit von demokratischen Entscheidungen, dass sie im Nachteil waren, dass quasi die deutsche Diktatur hier einen Pluspunkt hatte?
Ja, zunächst waren sie natürlich im Nachteil. Die kamen aus der defensiven Position heraus. Die wurden mit der Dynamik der faschistischen Systeme, vor allen Dingen des Nationalsozialismus, konfrontiert. Die mussten also langsam zu ihrer defensiven Strategie kommen. Wir reden von den Demokratien, aber in erster Linie hieß das eigentlich Frankreich und Großbritannien. Und Frankreich wurde schon rasch besiegt. Also ich fange dieses Buch mit der deutschen Westoffensive im Mai und Juni 1940 an. Also bis Mitte Juni 1940 wurde Frankreich schon besiegt. Das war ein erstaunlicher Sieg der deutschen Wehrmacht. England stand dann natürlich mit seinem Empire, aber faktisch allein in Europa, ohne Aussicht auf schnelle amerikanische Hilfe. Churchill hoffte, dass diese Hilfe bald kommen würde, aber er konnte nicht damit rechnen. Er war sogar ein bisschen sauer auf Roosevelt und auf die Amerikaner ganz am Anfang. Andersrum hatten die Amerikaner überhaupt nichts, was sie eigentlich hätten anbieten können in dieser Zeit. Also es war eine große Überraschung für mich festzustellen, dass die amerikanische Armee im Frühjahr 1940 am Platz 20 in der Welt stand. Ein Platz hinter der niederländischen Armee. Also die hatten 5 voll ausgerüstete Divisionen. Hitler setzte schon 141 Divisionen in die Westoffensive allein ein. Also das war, die Amerikaner hatten nichts zu bieten dann in dieser Zeit. Ganz abgesehen von den strengen Neutralitätsgesetzen in dem Lande, wo es die mit Absicht verabschiedet wurden, um einen Eingriff in einen neuen europäischen Krieg zu verhindern. Also das war eine Demokratie, Frankreich wurde rasch zerschlagen, eine andere, Amerika, war überhaupt nicht bereit, in den Krieg einzutreten, ganz abgesehen von internen Zwistigkeiten darüber. Und Großbritannien stand allein, wurde, was Churchill meinte, also die englische Regierung meinte, im Frühjahr, Ende Mai 1940, die britische Armee sei fast gänzlich verloren bei den Kirchen. Man wartete auf eine deutsche Invasion, das waren düstere Prognosen. Also es gab natürlich kein Bündnis zwischen den, kein militärisches Bündnis ganz am Anfang zwischen den besten Alliierten. Insofern mussten ihre Strategien erst entwickelt werden und man kam dann erst langsam in Fahrt und zu einer Position, wo die Risiken einer deutschen Invasion geringer wurden, wo amerikanische Hilfe dann langsam in Fahrt kam und wo dann schließlich das Übergewicht der materiellen Ressourcen der Vereinigten Staaten natürlich eine ausschlaggebende Rolle spielen konnte.
Es war ja im Nachhinein sehr wichtig und auch sehr mutig von Churchill, dass er da 1940 nicht auf ein Friedensabkommen mit den Deutschen eingegangen ist, denn vor Augen Frankreich, das so schnell besiegt wurde, hätte man natürlich sagen können, oh, lasst uns möglichst schnell Frieden schließen, damit sie uns nicht auch noch überrennen.
Ja, und genau das war der Gegenstand einer dreitägigen Debatte in dem britischen Kriegskabinett gegen Ende Mai. Das habe ich in dem ersten Kapitel hier behandelt. Es waren nur 5 Leute, die an diesen Debatten beteiligt waren. Selbst der Rest des Kabinetts wusste überhaupt nichts von diesen Diskussionen. Der damalige Außenminister Lord Halifax, eigentlich der Favorit von den Konservativen, gegenüber Churchill etwas früher im Monat, wo Chamberlain zurücktrat. Die meisten wollten Halifax als den neuen Premierminister haben. Also Churchill war damals überhaupt nicht in der starken Position, die wir später kennen. Der war kein Nationalheld, genau zu der Zeit. Und diese 5 Männer haben sich auseinandergesetzt um die Frage, ob man dann nicht in Friedensverhandlungen mit Mussolini und oder über Mussolini mit Hitler nicht eintreten sollten. Halifax war dafür, also die Impulse kamen von den Italienern und Halifax wäre bereit gewesen, in diese Verhandlungen einzugehen. Nach 3 Tagen heftiger Auseinandersetzungen wurde beschlossen, dass Großbritannien ohne Erwartung von Hilfe der Vereinigten Staaten, dass Großbritannien dann weiter in dem Krieg bleiben würde. Sofort hat das Hitlers Pläne, Absichten vernichtet, den Krieg im Westen zu beenden. Aber das war keine von vornherein entschiedene Sache. Das musste debattiert werden und wurde mit handfesten Argumenten debattiert. Churchill setzte sich dann schließlich durch. Chamberlain, der auch dabei war, also der führende Appeasement-Politiker, der fang an als Unterstützer von Halifax, schwenkte aber rüber im Laufe dieser Debatten zur Seite von Churchill. Die 2 Labour-Abgeordnete Greenwood und Attlee unterstützten auch Churchill. Die beiden waren auch dafür, dass man nicht in diese Verhandlungen eingeht. Also schließlich stand Großbritannien, wenn auch alleine, noch weiter im Krieg. Die 2 wichtigen Argumente Churchills waren erstens, dass die britische Moral absinken würde und nie wieder gut zu machen wäre, wenn die Nachricht von diesen Verhandlungen durchsichern würde. Und zweitens noch wichtiger, was hat er gesagt, ja, was haben wir eigentlich zu verlieren? Hitler würde dann viel von uns verlangen, die Beschlagnahme der Flotte zum Beispiel. Da wären wir dann wehrlos dastehen, werden dann schließlich zu einem deutschen Satelliten. Also besser ist es, wir kämpfen weiter, selbst wenn wir untergehen.
Und das hat ja auch bewirkt, dass auf der anderen Seite Stalin dachte, Hitler ist an der Westfront so beschäftigt, dass er keine richtigen Vorsorgemaßnahmen traf. Das ist für mich auch frappierend gewesen, bei Ihnen zu lesen, wie leichtsinnig Stalin damals war und wie leicht es den Deutschen gefallen ist, vorzumarschieren in Russland.
Also das ist in der Tat fast nicht zu glauben, dass Stalin bereit war, alle Warnungen in den Wind zu schlagen und sogar dieser Misstrauischmann sogar bereit war, Hitler Glauben zu schenken, dass er im Jahr 1941 trotz aller Warnungen nicht die Sowjetunion überfallen würde. Also Stalin, der war natürlich paranoid und das wurde dann irgendwie zu einem strukturellen Determinanten des Systems. Also das Sowjetsystem wurde von Angst, von Repression, aber auch von Speicherleckerei und Kriechertum irgendwie bestimmt. Die Leute, seine Geheimdienstler, die lieferten Stalin häufig Informationen zu, die er gerne gesehen hätte. Oder sagten ja, das sei dann bei ihren Berichten Warnungen vor einer deutschen Invasion, aber das sei dann offensichtlich Desinformation. Also der Stalin kriegte das, was seinen eigenen Mentalitäten sowieso entsprach. Er meinte, der hat natürlich die Rote Armee selber mehr oder weniger enthauptet bei seinen Säuberungen 37, 38. Und Stalin war sich bewusst, dass die Deutschen irgendwann mal die Sowjetunion überfallen würden. Er meinte, er könnte diesen Überfall auf das Jahr 42 oder eventuell sogar 43 verschieben. Dann wäre die Rote Armee bereit, das abzuwehren oder zu konzern. Aber deswegen kam er auf diese Beschwichtigungspolitik. Der musste alles versuchen, Hitler zu beschwichtigen und ihm Güter zu geben und Material zu geben. Er meinte, Hitler würde dann Territorien haben wollen, vielleicht so wie Brest-Litovsk und natürlich auch materielle Güter. Also das könnte ihm dann liefern, wenn es uns gelingt, dann die Invasion auf 42, 43 zu verschieben, dann stehen wir parat.
Also muss man sagen, diese Passivität Stalins, die schlechte Form, in der sich die Rote Armee damals befand, haben ja diesen Vormarsch sehr begünstigt der Deutschen. Sie kommen nicht in Versuchung, in Ihrem Buch diese What-If-Geschichtsschreibung zu betreiben. Aber wenn wir jetzt doch mal einen Fall annehmen, was wäre gewesen, wenn Deutschland wirklich gewonnen hätte gegen die Sowjetunion damals, wenn Stalin gerade nicht gegeben hätte und so weiter, wäre es dann möglich gewesen, dass die Amerikaner als einzigen Ausweg gesehen hätten, die Atombombe statt in Japan irgendwann mal in Berlin oder in München abzuschmeißen?
Also höchstwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, also wenn es so weit wäre, dann da hätten sie mit ziemlicher Sicherheit die Atombombe auf Berlin geworfen oder auf München. Die Amerikaner, und das müssen wir auch erwähnen, die Aufrüstung war auf gleich Null bei den Amerikanern ganz am Anfang, hatten nur dieses ganz schwache Heer. Kriegsmarine war etwas stärker natürlich, aber das Aufrüstungstempo in Amerika war dermaßen stark zwischen 40 und 42. Schon im Juli 41 lag Roosevelt ein sogenanntes Victory Program oder Siegesprogramm vor. Aus diesem Programm ging hervor, dass die USA bis 43 in der Lage sein sollten, ein Heer von 9 Millionen Mann aufzustellen. 5 Millionen sollten nach Europa geschickt werden. Und man ging davon aus, dass Deutschland die Sowjetunion besiegen würde. Also man meint natürlich immer, Hitler sei so blöd gewesen damals. Er meinte, man könnte dann die Sowjetunion in 5 Monaten zerschlagen. Einige von seinen eigenen Generälen meinten, in 4 Monaten, 4 Monate würden dann völlig ausreichen. Aber amerikanische und britische Geheimdienst meinte, also die Deutschland würde innerhalb von wenigen Wochen, nicht Monaten, die Sowjetunion besiegen. Also das war so eine ziemlich breite Meinung damals unter den Geheimdienstlern. Die Amerikaner waren bereit, deswegen ein riesiges Heer nach Europa zu schicken, um sozusagen den europäischen Kontinent zurückzuerobern, im vollen Bewusstsein, dass Deutschland bis dahin gewonnen hätte. Also im Endeffekt wäre es dann zu einem großen Konflikt zwischen USA und Deutschland gekommen. Und das Resultat wäre wahrscheinlich, wie Sie dann angedeutet haben, Atombombe auf Berlin und München gewesen.
Mr. Kirschow, können Sie aus diesen beiden untersuchten Jahren 1940, 1941 schon die Gewissheit ableiten, dass Deutschland den Krieg verlieren würde?
Ich glaube, ab Dezember 1941, beim Eintritt der USA in den Krieg, wurden die Weichen schon gestellt. Das heißt, es ging natürlich lange Zeit noch. Die menschliche Katastrophe war einmalig in der Geschichte, also viel größer sogar als im Ersten Weltkrieg. Die Zerstörung, wissen wir, die Ruinierung von Deutschland, von großen Schrecken von Europa, also maßloses Leid überall. Es dauerte noch 4,5 Jahre, aber man kann, glaube ich, im Nachhinein sagen, Dezember 1941 war jedenfalls der Anfang vom Ende. Da wurden die Weichen gestellt. Jetzt Koalition, Bündnis zwischen Russland oder Sowjetunion, Amerika, Großbritannien mit den unglaublichen Ressourcen Amerikas, mit den unglaublichen Zahlen von Menschen, die Stalin bereit war, einfach zu opfern in der Sowjetunion. Also diese erste Krise Deutschlands, diese Winterkrise 41, auch 42, wurde zwar zeitweise überstanden, war aber der Beginn, der Anfang vom Ende, glaube ich.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.